Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und heute gibt es endlich mal wieder eine neue Folge. Ja, nach der letzten Leuchtturmfolge zum Welt-Parkinson-Tag habe ich ein bisschen Pause gemacht. Genau genommen musste ich mich dringend auf die German Open von Pingpong Parkinson in Nordhorn vorbereiten. Und es war wirklich wunderschön, so viele von euch bei diesem Event wiederzusehen und auch neue Menschen aus aller Welt kennenzulernen. An dieser Stelle sei auf jeden Fall nochmal ein ganz großes Dankeschön gesagt an die vielen hunderte Menschen in Nordhorn, die als Helfer und Organisatorin die German Open für uns alle unvergesslich gemacht haben. Ihr seid großartig. So, aber jetzt geht es auch endlich mit dem Podcast weiter. Ich hatte vor einigen Tagen ein sehr inspirierendes Gespräch mit Martin Seeger aus Berlin. Martin war noch nicht mal 40, als er vor 2 Jahren die Diagnose Parkinson bekam. Als Leistungssportler im Fechten hat er spannende Sichtweisen zum Thema Umgang mit Krankheit oder auch generell mit Herausforderungen im Leben. Wir sprechen nicht nur über den Sport, sondern auch über ganz viele andere Aspekte des Lebens. Es ist ein offenes, ehrliches und, wie ich finde, sehr berührendes Gespräch entstanden und ich freue mich sehr darauf, es heute mit dir teilen zu können. Und jetzt geht's los. Viel Spaß wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin, bei mir im Podcast. Viele Grüße von Münster nach Berlin. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für deine Einladung. Habe mich sehr darüber gefreut, hier auch mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Vielleicht auch meine eigenen Ansichten, wie ich mit Sport umgehe. Von daher freue ich mich, hier den Raum zu haben, weiterzugeben, dass Parkinson sozusagen keine Endstation ist, sondern einfach auch den Raum öffnen kann für viele andere Sachen im Leben.
Ja, sehr schön. Frischer Wind ist immer gut, kann man gut gebrauchen. In den warmen Tagen, die gerade jetzt vor uns liegen. Ich starte ja immer gerne mit so einem Blick, wie man heute hier angekommen ist. Und daher würde ich von dir auch gerne wissen, worüber hast du heute schon gelacht?
Wo ich heute schon gelacht habe? Mhm. Einerseits natürlich, weil ich gerade den Hund von meiner lieben Freundin da habe, der natürlich irgendwie ein bisschen Spaß und Trubel immer reinbringt, aber es ist natürlich auch schön, morgens seine Kinder durch die Wohnung laufen zu sehen, völlig verkatert sozusagen, warum auch immer. Ich weiß es selber nicht, weil die sind gar nicht so alt. Ich habe eine große Tochter, die ist 12 und dann einmal Zwillinge, die sind jeweils 10, aber die waren nicht so amused, als ich mal meinen PC wieder haben wollte.
Komisch.
So, aber das hat mir auf jeden Fall ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Ja, das kenne ich auch so, ne? Unsere Teenies sind auch völlig begeistert, wenn man morgens früh sie weckt oder ihnen womöglich die Geräte wegnimmt, um Gottes Willen. Ja, aber Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden, habe ich mal gelesen. Von daher kommen wir da auch noch durch. Mhm. Lass uns doch nochmal, um alle, die zuhören, so ein bisschen mitzunehmen, auch in deiner Anfangsgeschichte, erstmal besprechen, wie ging das los bei dir mit Parkinson? Wie und wann hast du deine Diagnose erhalten?
Ich war in der glücklichen Lage, dass ich meine Diagnose sehr zügig erhalten habe, nachdem ich einfach bei mir die ersten Symptome bemerkt habe. Das war bei mir vor 2 Jahren, und zwar ziemlich genau vor 2 Jahren sogar. Das fing bei mir an mit Handzittern nur auf der linken Seite und auch noch Verspannung in der Hand, was sich immer so angefühlt hat wie Muskelkater. Und dadurch, dass ich aber selber halt schon seit meiner frühesten Jugend Leistungssport mache, habe ich eigentlich ganz gutes Gefühl für meinen Körper und merkte schnell, irgendwas haut hier nicht hin. Google, mein Freund, für die Diagnose warf mir auch ziemlich zügig Parkinson raus, weil ich da einfach diese klassischen Symptome hatte, nur einseitig, also nicht auf beiden Seiten. Dann bin ich ja auch noch für Parkinson relativ jung. Ich habe die Diagnose bekommen kurz nach meinem 39. Geburtstag. Mhm. Nach ein paar Ausschlussdiagnosen mit MRT war schnell klar, das kann eigentlich nichts anderes sein. Und dann war auch nochmal dann eindeutig für den Neurologen, wenn ich gelaufen bin, ihr linker Arm, der hängt aber wunderbar runter, der bewegt sich nicht schön mit, wenn sie gehen.
Ja.
Also einfach diese klassische einseitige Symptomatik und war dann, glaube ich, auch ganz gut versorgt mit meinem Neurologen, weil der auch nicht lange rumgedoktert hat. War auch schnell in der Charité in der Behandlung hier in Berlin, also wo ich auch wohne, wo das dann auch nochmal gegengecheckt worden ist. Deswegen habe ich zum Glück nicht dieses Martyrium hinter mir, was, glaube ich, viele ältere Patienten haben, die einfach halt durchs Alter, glaube ich, bedingt und vielleicht auch andere Krankheiten sich so viel miteinander vermischt, dass die Diagnose einfach nicht mehr so schnell und klar zu stellen ist. Ne?
Ja, das ist sicherlich so, dass auch eine ganze Menge Leute auch eine Odyssee schon hinter sich haben. Ich kenne das aber auch gerade von jungen Leuten, ne? Dass die gerade aufgrund des Alters immer so durchs Raster fallen und da auch gar nicht dran gedacht wird und alles mögliche andere ausprobiert wird. Gerade wenn man Sportler ist und dann wird ja viel auf Sport geschoben, Sportverletzungen, was auch immer, fit sind. Aber es kommt ja immer darauf an, wie man so den Fokus hat, ne? auf die Person, die vor einem steht.
Und ich glaube, ich habe natürlich auch bei mir nochmal den Vorteil, also mein beruflicher Hintergrund, ich habe promoviert in Biochemie, habe auch eine Zeit lang im Labor geleitet, also wenn man natürlich mit so einem Doktortitel zum Arzt geht und man sagt so, ich habe den Verdacht, dass es das und das sein könnte, aufgrund dieser Symptomatik, was denken Sie denn? Also wenn man so ein bisschen offen ins Gespräch reingeht, brauchen wir uns nichts vormachen, so ein Arzt begegnet einem dann immer noch mal ein bisschen mehr auf Augenhöhe, auch wenn ich kein Mediziner bin, überhaupt gar nicht. Aber ich merke da schon so, na, Herr Dr. Seeger, kommen Sie mal rein, wo ich mir immer denke, ey Leute, macht mich aber jetzt auch nicht schlauer oder besser als jemand anderes.
Ja, das ist spannend, genau. Das kann schon sein, dass so ein Doktortitel einem da irgendwie nochmal andere Türen öffnet oder man anders irgendwie gesehen wird. Mhm. Also man muss ja die Vorteile nutzen, die man im Leben so hat, ne?
Ich versuche es aber nicht so. Ich lasse mein Tun und Wirken lieber für sich sprechen als andere Dinge, genau.
Ja. Jetzt ist es natürlich einerseits erstmal vielleicht auch eine Hilfe zu wissen, was man hat, woran man erkrankt ist. Aber wie war das damals für dich? Ich meine, du hast ja selber gesagt, ich habe bei Google geguckt, habe das gefunden. Du hast dir schon Gedanken dazu gemacht. Wie war denn der Moment, wo du das für dich so klar hattest, scheiße, das ist jetzt Parkinson?
Also es war sehr diffus, das Gefühl, und auch nicht so ganz greifbar. Einerseits war ich ganz froh, um ehrlich zu sein, kein Krebs, kein Gehirntumor. Mhm. So doof es klingt, auch kein Alzheimer. Das war das Positive einerseits. Das andere war natürlich dadurch, dass ich einfach Leistungssport mache, und zwar Fechten, und zwar sehr aktiv, dass ich natürlich Angst habe, okay, jetzt kannst du keinen Sport bald mehr machen, mhm, oder du wirst zu langsam dafür. Du stolperst ständig, fällst hin, auf einmal bist du ein Pflegefall und schubsiwups, in 5 Jahren mit 45 kannst du dich aus dem Bett nicht mehr bewegen. Das war sozusagen meine große Sorge, die hat mich auch emotional total gepackt. Ich war traurig, habe viel geweint, habe mich auch alleine gefühlt, weil ich habe einen guten, sehr guten Freundeskreis, sehr engen Freundeskreis, dem ich viel erzählen kann. Kann sozusagen meinen ganzen Ballast auf viele Leute verteilen, ich muss nicht jeden parallel nerven. Aber dennoch steht man ja alleine, weil das reißt dann schon einfach auch alles unter den Füßen weg. Und hinzu kommt noch, ein Jahr vorher, meine Lebenspartnerin und ich hatten uns getrennt. Wir haben 3 gemeinsame Kinder. Und dann kommen natürlich auch so Gedanken hinzu, kannst du für die Kinder noch da sein? Wie sollst du das alleine stemmen? Was ist, wenn du ein Pflegefall bist? Wer kümmert sich um dich? Und dann kommt hinzu, meine Schwester wohnt nicht in Berlin. Viele Familienangehörige sind bei mir auch schon gestorben. Das heißt, es ist natürlich so ein Einsamkeitsgefühl, wo man dann einfach Sorgen hat. Das war der große Schock. Von diesem Schock habe ich mich reinreiten lassen in eine Überkompensation. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, dass ich oft gesagt habe, okay, jetzt machst du Sport, jetzt fängst du richtig an. Und ich habe ja gelesen gehabt, gleich zum Anfang, irgendwie Laufen ist super. Also bin ich laufen gegangen. Generell Sport machen auch super. Tanzen, Tischtennis. Also habe ich angefangen mit Tischtennis spielen. Bei Ping-Pong Parkinson kann ich gleich nochmal genau darauf eingehen. Habe beim Fechten das nochmal mehr forciert. War aber beruflich parallel. Ich arbeite gerade in einem sehr tollen Beruf als Consultant, also berate Firmen, wie sie halt eine Arbeitssicherheitssoftware einführen, und bin da vor allem fürs Gefahrstoffmanagement zuständig. Habe da auch einen, sag mal, Bonus mit meiner Qualifikation, weil es nicht so häufig vorkommt, dass jemand beide Ebenen beherrscht, also Software und diesen speziellen wissenschaftlichen Bereich. Und bin da schnell aufgestiegen bei einer Firma, und parallel kriegt man diese Diagnose. Und denkt so, puh, und irgendwann war es halt zu viel. Dann habe ich gemerkt, fast genau ein Jahr später, Martin, du schaffst es alles gar nicht. Und es hat aber nichts mit Parkinson zu tun gehabt, außer halt natürlich das Psychische, aber nicht das Körperliche, sondern ich habe mich einfach dermaßen übernommen, dass ich einfach in so eine Art Burnout reingerannt bin und erstmal 3 Monate einfach komplett aus der Firma auch rausgegangen bin. Möchte ich auch gerne namentlich nennen, weil bei meiner Firma mich da super unterstützt hat. Das war Quentic, die läuft auch unter dem Namen EMCS, mit meinen Chefs Thorsten Thurmann und Robert Zemke, die einfach mich haben machen lassen. Die haben gesagt, okay, du hast ein Problem, Martin, sag uns, was du brauchst. Die haben mich jetzt nicht ausgequetscht jeden Tag, wie geht's mir, das fand ich auch sehr gut, sondern die haben mich einfach so sein lassen, wie ich bin. Ich habe denen versucht, das zu erklären nach einer gewissen Weile. Also ich habe auch ein Anlaufproblem gehabt, ich habe es nicht am ersten Tag gesagt, sondern ich habe das erst auch nach einem Dreivierteljahr oder so erzählt, warum ich gerade manchmal nicht so ganz da bin, so vom Kopf her, und auch warum ich manchmal einfach einen Tag lang nicht erreichbar bin. Und die haben da sehr offen reagiert und haben gemeint, okay, dann lass uns das halt angehen, was brauchst du? Und dann habe ich denen halt erzählt, ich gehe jetzt wahrscheinlich für 3 Monate raus, muss mich einfach finden, brauche Ruhe für mich, habe keinen Kopf mehr für irgendwas. Und das war sehr schön zu erleben, dass man da so viel Support hat, auch an dieser Stelle, und auch viel Verständnis.
Ja, Wahnsinn.
Und das hat mir auch nochmal gezeigt, egal was man für eine Krankheit hat oder Probleme hat im Leben, immer offen damit umgehen. Weil wenn man anfängt, Sachen zu verheimlichen, setzt auch das Verständnis bei den anderen aus, ne, weil sie nicht reingucken können.
Genau, die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Ne? Je offener wir damit umgehen, je mehr wir uns zeigen, wie wir sind, egal mit welchem Thema das ist, ne? Das muss ja nicht immer eine Krankheit sein, umso mehr können die anderen auch uns verstehen oder auch sehen, was wir gerade brauchen. Mhm. Das, was du erzählst von deiner Firma, von deinen Vorgesetzten, ist ja alles andere als selbstverständlich. Ne? Ich spreche ja viel mit Menschen, höre auch viele Geschichten und weiß, dass es für viele richtig schwer ist, offen damit umzugehen oder überhaupt Verständnis und Unterstützung zu bekommen. Deswegen ist das schon sehr besonders. Und auch von dir auch zu sagen, ich sehe, dass ich gerade nicht mehr kann. Ich nehme mir jetzt diese Auszeit, ich brauche diese 3 Monate. Und dann hast du auch noch Chefs, die dir das zugestehen und sagen, wir nehmen dich auch gerne wieder zurück, Martin. Mach mal ruhig, ne? Mhm. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, so ein Backup, den man in dem Moment sicherlich braucht, der nicht selbstverständlich ist. Was hast du in den 3 Monaten gemacht? Wie bist du wieder auf die Beine gekommen, sage ich mal?
Also ich war auf vielen Ebenen unterwegs. Das eine ist, ich habe mir über meine Hausärztin die hat gemeint, okay, sie haben das Problem, dann nehme ich sie hier auch raus. Also es war alles auch in Absprache mit meinem Neurologen gewesen. Mhm. Und wir haben parallel auch eine Psychotherapie, hat sie mir verschrieben. Und diese Therapeutin hat mich unglaublich gefestigt, einfach um mir den Raum zu geben, so wie ich bin. Da hat sich einfach rauskristallisiert für mich auch, in der Therapie geht es mittlerweile gar nicht mehr um Parkinson, sondern geht es einfach um mich, was man vielleicht bisher nicht so auf dem Schirm gehabt hat, was einen so bewegt hat. Und es ist gut, das zu bearbeiten. Und ich war dann so froh, aus diesem Hamsterrad raus zu sein, weil ich habe wirklich alles runtergefahren. Ich habe Fechten runtergefahren, ich habe Freunde komplett runtergefahren, ich habe Familie aufs Nötigste beschränkt mit den Kindern und im Grunde lag ich zu Hause einfach nur rum und habe nichts gemacht. Das so war fast der erste Monat. Und ich brauchte erstmal diesen Reset im Kopf, um dann stückchenweise wieder so zurückzufinden. Und da merkt man natürlich dann schon so nach einer gewissen Zeit, okay, das ist mir zu viel eigentlich. Das macht mir vielleicht Freude, aber es überlastet mich. Es hat wirklich auch 3 Monate gedauert, wie gesagt, ich habe wieder Lust zu arbeiten. Und es hat dann nochmal 2 Monate oder fast 3 Monate gedauert, um wieder zurückzukommen, komplett in den Job auf Vollzeit. War dann, glaube ich, so im Oktober, November habe ich wieder voll gearbeitet, voriges Jahr. Hatte da schon überlegt, so, gehst du jetzt wirklich Vollzeit zurück oder lieber Teilzeit? Ich habe erstmal mit Vollzeit angefangen. Das war machbar für mich, aber habe gemerkt, ich habe so viele Ziele für mich auch noch mit dem Sport und mit Familie will ich anders sein, dass ich jetzt einfach auch die Stunden reduziert habe. Wieder mein Arbeitgeber, ich rufe an oder schreibe meinem Chef, lieber Robert, ich möchte gerne die Stunden reduzieren auf 30 Stunden. Ende März würde es gerne zu Anfang Mai machen. Ja, kein Problem. Also durch nicht viel machen, haben die mir einfach viel Unterstützung geboten und auch nicht zu diskutieren mit mir, sondern einfach meine Entscheidung zu akzeptieren, fand ich einfach super wieder. Ich merke jetzt auch, seitdem ich bin jetzt knapp einen Monat in diesem Teilzeitmodell, das ist so ein tiefes Durchatmen im Alltag. Und ich habe das jetzt auch limitiert erstmal bis Ende 25, also habe auch einen langen Horizont für mich, wo ich mich reinfinden kann, ob ich das so auch langfristig möchte. Mhm. Ja, und ich merke einfach, man muss viel bei sich bleiben und das dauert eine Weile, bis man da ist. Du merkst vielleicht schon, ich rede gerade überhaupt nicht über Parkinson mehr.
Nö, ist ja auch gar nicht immer das Hauptthema.
Aber das ist genau der Punkt, wenn man die Diagnose Parkinson bekommt, je nachdem, wo man gerade ist. Parkinson macht einfach eine riesen verdammte Unsicherheit im Leben und wirft einfach alles durcheinander. Aber vielleicht struggelt man eher auf einer anderen Ebene mit sich.
Martin, du bist ja auch aktiv bei Ping Pong Parkinson in Berlin. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
Ich bin hier in Berlin-Lichtenberg, Ping Pong Parkinson auch mit angemeldet, komme da zu unregelmäßigen Zeiten hin und merke aber, so geht es den anderen auch. Die finden alle ihren Weg. Das finde ich so bemerkenswert. Egal wer, egal wie alt. Die strugglen alle im Leben irgendwie mal zwischendurch. Und das hat aber nicht immer was mit Parkinson zu tun. Parkinson macht schwerer. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber ich finde es toll, wie dann halt Leute einfach regelmäßig kommen, egal wie wenig die betroffen sind aktuell, so wie ich, der dann einfach von links nach rechts hüpft wie so ein kleiner Flummi und alle gucken mich bloß komisch an, aber freuen sich für mich. Mhm. Und andere, die dann sozusagen mehr rein stolpern und fast stürzen bei jedem Schritt und dann aber halt an der Tischtennisplatte total aufblühen. Einfach, die haben dann zum Beispiel gar keine Mimik mehr und auf einmal kommt so beim Tischtennisspielen, wenn sie mir den Ball um die Ohren hauen, dann so ein ganz leichtes Grinsen, so, dann so wo ich mir denke, ach geil, für den Moment bin ich hier, weil ich mich einfach für den anderen auch so freue. Ne? Das macht für mich dieses Ping-Pong-Parkinson aus und auch natürlich, dass man einfach da eine Ebene miteinander hat, wo man mal kurz in der Ecke sich mit jemandem hinsetzen kann und sagen kann, ey, mir geht's heute schlecht oder hey, das Medikament wirkt super oder so ein Hirnschrittmacher hat mir echt geholfen oder es war total beschissen. Und das ist einfach eine schöne Unterhaltung, weil es halt nur ein Moment ist und aber im Grunde geht man dahin, um Freunde zu treffen. Genau.
Ja. Menschen, wo man sich nicht erklären muss, darum geht es ja auch für. Also das kenne ich immer so als Gefühl, dass man einfach ankommt und in einer gewissen Weise muss man sich nicht erklären. Natürlich sind die auch alle verschieden und jeder bringt seine eigene Geschichte mit, aber man hat eine Gemeinsamkeit und die verbindet, auch wenn man gar nicht die ganze Zeit drüber redet. Finde ich auch sehr schön. Ja, wir sind schon sehr tief eingestiegen in verschiedene Bereiche. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir beide auch Strategen sind und Pläne schmieden. Genau, ich versuche jetzt mal meinen Plan wieder zu finden, meine Struktur. Genau, wir haben über den Job schon gesprochen. Vielleicht in dem Zuge nochmal die Frage, inwiefern hat denn deine Erkrankung Auswirkungen auf deinen Beruf? Ja. Kannst du alles oder größtenteils noch so machen oder bist du da irgendwie eingeschränkt?
Also zum Anfang war ich ganz stark eingeschränkt aufgrund der Medikamente. Wir haben da viel probiert gehabt, also keine Levodopa-Therapie, sondern andere Medikamente. Und da habe ich gemerkt, die hauen mich so um, also wirklich mit Sekundenschlaf. So mein schlimmstes Erlebnis war jetzt nicht im Job gewesen, sondern ich bin quasi aufgestanden, habe mich fertig gemacht und bin am Wochenende kurz mal irgendwie zur Werkstatt gefahren, die ist 5 Minuten weg und hatte auf dieser 5-Minuten-Fahrt einfach wirklich Sekundenschlaf. Oder ich hatte einmal halt mir zu viel Medikamente, glaube ich, eingenommen gehabt und war dann auf dem Supermarktparkplatz und bin nicht rausgekommen. Ich bin dann eingeschlafen und bin erst eine Stunde später wieder wach geworden.
Oh, Wahnsinn, okay.
Und es waren dann so Schreckmomente, wo ich mir dachte, hier läuft irgendwas total schief, habe dann alle Medikamente wieder abgesetzt. Das war sozusagen so das Schlimmste, was ich so im Alltag hatte und im Job, was ich aber ganz klar merke nach wie vor, Müdigkeit. Einfach schlagartige Müdigkeitsattacken. Und dann bin ich einfach am Nachmittag, ich stelle mir den Wecker dann irgendwie auf eine Viertelstunde, wenn ich merke, ich falle um. Ich komme erst hoch nach 2 bis 3 Stunden. Ja. Da ist wieder mein Job mein Vorteil. Ich arbeite in meiner Firma als Consultant und dann ist man schon so ein bisschen selbstständig, also komplett selbstständig eigentlich. Man plant seine eigenen Termine. Und wenn ich dann merke, ich kann nicht, dann kann ich mir die Pausen nehmen. Und das Faszinierende ist aber bei diesen Müdigkeitsattacken auch wiederum, wenn ich halt einen Termin habe, ich bin wieder hellwach.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht ungewöhnlich, das kennen viele. Also gerade das Thema Müdigkeit ist aus meiner Erfahrung auch schon deutlich auch ein Parkinson-Symptom, ne, womit viele zu kämpfen haben. Manche auch wirklich ganz stark mit einer Art Fatigue und so. Von daher muss man da auch, glaube ich, gut auf seine Kräfte achten, so ein bisschen damit haushalten. Lass uns doch mal jetzt zum Thema Fechten kommen. Ich habe natürlich Bilder dazu im Kopf, aber mit Fechten kenne ich mich gar nicht aus. Und deswegen finde ich es besonders spannend. Vielleicht, um so ein bisschen einzusteigen, was bedeutet Fechten für dich?
Also Fechten ist bei mir zum einen mein zweiter Job und zum anderen mein zweites Leben, ist meine zweite Familie. Das ist mein Auffangbecken. Also das kann man gar nicht, glaube ich, jemand, der keinen Leistungssport gemacht hat, der kann es nicht nachvollziehen, glaube ich. Ich habe mit Fechten angefangen, da war ich, glaube ich, so 10 oder 11. Bin da in einer tollen Gemeinschaft beim Sportclub Berlin irgendwie aufgenommen worden.
Ah, okay, schon ganz lange, ja.
Und man muss sich das so vorstellen, man verbringt sein 10. Lebensjahr bis zum knapp 18., 19. Lebensjahr, also mehr mit dem Fechtverein als mit den Eltern. Das heißt, der Trainer wird zu einer anderen Person, die Freunde, die man dort hat, die Sportkameraden werden zu anderen Personen. Und dann merkt man schon, das ist eine andere Verbindung. Ich hatte dir vorher auch schon geschrieben, wenn es darum geht, um Fechten und Parkinson zum Beispiel, dass mich das vielleicht heute hier zu Tränen rühren wird. Ich habe immer so den Traum für mich, einfach zu sagen, dass ich irgendwann ein sehr gutes Turnier gewinne, jetzt mit der Parkinson-Erkrankung im Fechten, in meiner Altersklasse und sagen kann, ich habe das Turnier gewonnen und auf gut Deutsch, fick dich, Parkinson. Du hast hier keinen Einfluss auf mich, ne?
Sondern, du hast es gewonnen, weil du es kannst und nicht, weil du Parkinson hast, ja.
Dann eher sogar nochmal andersrum, Parkinson, lieben Dank für den Anlass zu sagen, ich hebe meinen Hintern hoch und mache was in meinem Leben, was ich gerne machen möchte, dass ich nicht irgendwann sagen würde, vielleicht in dem Jahr hättest du vielleicht doch nochmal wegfahren können, ne? Oder vielleicht das gerne machen können oder so, sondern ich mache es gerade jetzt. Und das war für mich auch so ein, ich fahre zu vielen Europacups, also ich war allein voriges Jahr, war ich in Budapest, ich war in Madrid, ich war in London, ich war in München, ich war in Frankreich, ich war voriges Jahr noch in Paris gewesen. Hab bei den Europameisterschaften gleich im ersten Jahr den Platz 6 gemacht, bin gerade auf der Europarangliste auf Platz 8.
Sehr cool.
Ja. Voriges Jahr bin ich deutscher Vizemeister geworden, war auch am Ende der Saison auf Ranglisten Platz 1 auf der deutschen Rangliste.
Wow.
Und mir jetzt auch vorgenommen, nächste Saison will ich zur Weltmeisterschaft fahren. Ich weiß leider noch nicht, wo sie ist. Will dann natürlich da mindestens irgendwie Top 8 machen. Und das ist einfach so was Schönes, wieder einfach zu wissen, Parkinson ist da nicht ein Hindernis. Und wenn man dann wieder so rumreist und das ist so ähnlich wie bei Ping-Pong Parkinson, wer da schon mal dran teilgenommen hat, dann steht man auch so, ey Mensch, dass der hier noch mitmacht, obwohl er vielleicht schon so gebrechlich ist oder so wirkt. Und beim Fechten ist es so ähnlich, sagen meine Altersklasse mit 40, da springen natürlich alle da rum, aber es machen ja auch welche mit in ihrer eigenen Altersklasse, da sind sie 80. Und zuletzt hatte ich ein Erlebnis, da stand einer im Gang, sag mal, wo sind denn die Umkleiden? Ich sehe nur noch auf einem Auge und auf dem auch nur trüb und ich höre auch so schlecht.
Warte.
Und da frage ich mich natürlich, wie der noch Hechten machen kann. Und der macht es, glaube ich, noch nicht mal so unerfolgreich. Ja. Ich glaube, der ist schon nur so, ich glaube, der fährt auch cool. zu den ganzen großen ja. Turnieren hin, also zu den Weltmeisterschaften, wo ich mir denke, das Leben bietet so viel mehr, ob man jetzt so ein Extrem macht, wie ich mit dem Sport, oder ob man halt extrem Kleingärtner macht oder extrem Fernsehen gucken macht, weil es einem so viel Freude macht. Ich finde es, ich will da nichts bewerten, und zwar aus gutem Grund, solange einem das Freude macht und einem das Leben ausfüllt und man am Ende sagen kann des Tages, ach, das dann wieder heute schön 12 Stunden lang Fernsehen gucken, dann ist es halt so, ne? Aber wenn man sich natürlich sagt, oh, ich habe 12 Stunden lang Fernsehen geguckt, aber ich hätte es eigentlich schön gefunden, einfach mal draußen einen Spaziergang zu machen, dann ist doof. Dann sollte man sich einfach mal sagen, okay, auch wenn es mir schwerfällt, warum auch immer, probier es einfach. Mach einfach den ersten kleinen Schritt irgendwie und hör es nur wollen, ne? Und sich zutrauen. Da würde ich an jeden appellieren, der auch Parkinson als Diagnose bekommen hat, nehmt euch die Zeit, das zu verarbeiten. Ihr braucht die Zeit und es kann mal nur einen Monat sein, es kann aber auch mehrere Jahre sein, aber nehmt euch die Zeit und findet vor allem zu euch selber, was macht euch Freude. Guckt nicht auf die Limitierung, sondern guckt mehr darauf, was kann ich mit der Limitierung machen. Und ich glaube, wenn ich überhaupt nichts mehr machen könnte, wäre dann mein zweites Standbein, dass ich mir einen T-Shirt-Shop aufmache und mir einfach schöne Sprüche irgendwie aufs T-Shirt drucken werde für andere Leute irgendwie. Genau, ich glaube, wie es immer so ist, man muss ein bisschen mit einem Lachen und Schmunzeln dabei durchs Leben gehen. Und ich kenne auch viele, die sind sozusagen anders betroffen mit anderen Krankheiten, auch jetzt in meinem Alter. Ich stehe nicht da vom Arzt und muss hoffen, dass ich die richtige Therapie kriege unbedingt, sondern ich stelle für mich immer fest, wieder, die Medikamente wirken bei mir, aber was bei mir am meisten wirkt, ist wirklich weniger Stress und Sport, Bewegung einfach. Das ist, glaube ich, das einfach halt, man muss einfach in Bewegung bleiben, ja.
Ja, in vielerlei Hinsicht. Ja, mit dem T-Shirt-Shop fand ich gerade entspannt. Ich hätte da einen guten Kontakt von jemandem, der das auch schon länger macht und ziemlich erfolgreich mit tollen Sprüchen und so. Da kann man sich auch da ganz gut vernetzen. Also das, was ich so raushöre, ist ja auch, dass du Parkinson gar nicht als Hürde, sondern als Motivation inzwischen sehen kannst. Wenn man natürlich so deine Geschichte kennt mit dem Leistungssport, ne, wo man ja auch eigentlich gewohnt ist, an seine Grenzen zu gehen, über seine Grenzen hinauszugehen und sich auch Dinge zuzutrauen, auch dieses Gefühl, ich schaffe das, nicht nur ich kann das, sondern ich schaffe das, ich kriege das hin. Inwiefern hat denn deine langjährige Aktivität im Leistungssport jetzt dir dabei geholfen, mit der Herausforderung Parkinson vielleicht auch besser umzugehen?
Auf jeden Fall in dem Sinne besser damit umzugehen, dass ich weiß, alles ist ein Prozess. Also man kann nichts von heute auf morgen, aber man kann aber auch vieles ändern. Ich sehe das ja auch bei mir im Fechtverein. Bei uns heißt die Altersklassen ab 40 Veteranen, ein furchtbarer Begriff. Die Damen, die ich bei uns trainiere unter anderem, die sind mega erfolgreich. Die haben nicht so angefangen. Also die haben zwar auch in Jugendzeiten schon gefochten, aber die haben sich gerade über die letzten Jahre haben die sich so krass gesteigert. Und das ist das eine. Und das sehe ich natürlich bei mir aber genauso. Ich habe auch 4-5 Jahre lang mal nicht gefochten, habe jetzt wieder angefangen, wie gesagt, vor ein paar Jahren erst wieder. Das geht. Die kleinen Herausforderungen im Leben auch. Ich merke, ich habe dann einfach so einen Spleen zwischendurch entwickelt. Links funktioniert es nicht so gut. Na, dann musste ich irgendwie trainieren. Also habe ich sozusagen fast mit Tag 1 der Diagnose angefangen, mir mit links die Zähne zu putzen, obwohl ich immer Rechtshänder bin. Es funktioniert immer besser, kann ich nur sagen. Ich muss zwar mit rechts nachputzen, aber zum Anfang dachte ich mir, als ich anfing, das geht ja gar nicht. Da habe ich nach 10 Sekunden aufgehört, aber es funktioniert. Und ich merke auch beim Fechten, es kommt ja viel auf Reaktionszeit an. Ich bin natürlich langsamer als jemand, der 18 ist. Aber beim Fechten bin ich derjenige, der am schnellsten ist von allen.
Okay.
Das ist also auch auf den Beinen und allem. Ich bin schneller als alle anderen. Das heißt nicht, dass ich natürlich jedes Gefecht gewinne, weil es auf ein paar Dinge mehr ankommt. Aber Parkinson ist hier nicht mein Hindernis. Da gibt es andere Ebenen, woran ich arbeiten muss. Was ich eingangs erwähnte, Parkinson ist für mich eher so ein Wachrödler. Wenn du fechten willst, Martin, dann mach's jetzt. Weil kann ja auch mal sein, dass ich unabhängig von Parkinson doof stürze, habe dann irgendwas Dauerhaftes, was ich ja dann nicht mehr so leicht reparieren kann und vielleicht auch mit Leistungssport nicht mehr vereinbaren lässt. Dann machst du lieber jetzt und dann sei zufrieden, dass du viel weg warst und dann brauchst du ja nicht traurig auf dem Sofa sitzen. Ist eher so ein Weckruf gerade für mich. Das versuche ich in die Ecke zu kanalisieren. Auch wenn ich gerade so optimistisch rede, ich habe natürlich meine Tiefpunkte, ne? Wo ich auch mal an Tagen die Zahnbürste nur mit rechts in der Hand habe, weil ich sie schon längst mit links weggefeuert hätte, weil es mich einfach nur nervt, genau. Weil es nicht gut funktioniert. Oder dass natürlich Gedanken hochkommen, mhm, wieder mit der Pflege im Alter, wie sieht es da aus? Da kommen natürlich auch Zukunftsszenarien einfach in meinem Kopf vor, die dann einfach auch sehr, sehr düster sein können, ne? Wo ich dann sage, so will ich so leben, da, dass man an einem Bett angefesselt ist oder dass ich nicht mehr selbstständig trinken kann, weil einfach nur alles nach links und rechts nur noch schwappt. Das ist nicht ein Leben, was ich mir wünsche. Und auf der anderen Seite aber lebe ich aber bei Pinkpong Parkinson genau das Gegenteil, dass natürlich das Leben einfach viel Freude macht, egal in welcher Form.
Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass man natürlich, wenn man gerade als neu betroffener Mensch in so eine Gruppe kommt, wo Menschen dabei sind, die schon lange betroffen sind, dann kann einen das initial erstmal total erschrecken und mitnehmen. Das habe ich selber auch so erlebt. Aber die Menschen sind ja nicht von jetzt auf gleich so geworden, sondern das ist ein Prozess, in dem man sich wieder adaptieren kann, irgendwie anpassen kann, ne? Gewöhnen, aber im positiven Sinne auch, im Sinne dann von zu schauen, was geht jetzt noch oder was geht jetzt mehr oder anders. Und das ist ja die Chance, die uns die Krankheit vielleicht auch gibt, uns da langsam an Prozesse zu gewöhnen. Und das ist jetzt nicht wie ein Unfall, man stürzt schwer und kann danach Sachen definitiv gar nicht mehr oder so.
Genau.
Hat natürlich auch immer so seine Schattenseiten, aber auch seine positiven Sichtweisen, wenn man den Blick darauf lenken will.
Also für mich ja vor allem als Sportler ist das Positive, zumindest das, was ich therapiemäßig lese, ist halt Stressreduktion und Sport einfach oder Bewegung generell ist einfach das Therapiemittel Nummer eins bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, jeder hat es selbst in der Hand. Das, was im Grunde dann gepredigt wird als Therapie, ja, das betrifft aber eigentlich alle in der Bevölkerung. Alle sollten sich mehr bewegen und alle sollten halt ihr Stresslevel reduzieren, sich gesund ernähren. Das heißt, im Grunde sind wir einfach bloß dazu angehalten, als Parkinson-Erkrankte es erst recht zu machen. Ich habe es immer jeden Tag selber in der Hand zu sagen, ich will mich nicht therapieren oder ich therapiere mich, indem ich jetzt einfach bloß einen Spaziergang mache. Finde ich irgendwie ganz nett.
Ja.
Dass man es selber in der Hand hat, ne? Und nicht auf einen Onkologen angewiesen ist und ob es eine neue Strahlentherapie oder Chemotherapie gibt, dann nehme ich gerade lieber den schwarzen Peter namens Parkinson. Ja.
Ja, und ich glaube, letztendlich ist aber auch bei jeder Erkrankung, auch gerade wenn man Krebserkrankungen gibt, gibt es ja auch so viele Möglichkeiten selber mit Ernährung oder mit Sportbewegung, wie auch immer, Dinge zu beeinflussen oder mit Mindset. Da glaube ich ja, bin ich ja sowieso immer davon überzeugt, dass unsere Einstellung dem Leben und der Krankheit gegenüber viel, viel stärkere Auswirkungen hat, als wir alle immer so ahnen. Wie du auch schon sagst, man kann nicht jeden Tag positiv sein, man kann nicht jeden Tag sagen, tschakka, ich schaff das. Ne, es muss auch Tage geben, wo man sagt, alles scheiße, ich könnte hier hinschmeißen und wo ist der nächste Turm, vor dem ich springen kann. Aber das braucht es auch mal wieder. Ne? Ich habe eine gute Kollegin, die sagte mir, Katrin, es muss einem manchmal auch erst wieder schlechter gehen, damit es einem besser gehen kann. Wir sind ja keine Wirtschaftswachstumskurve, die endlos nach oben, also im Idealfall, wächst, sondern das Leben ist nun mal so. Ne? Und das ist manchmal auch wieder diese Täler braucht, um überhaupt wieder den Himmel sehen zu können. Ne? Du hast ja auch davon gesprochen, dass die Diagnose dir geholfen hat, auch andere Fragen dir im Leben zu stellen, ne? Und dich auf die Suche nach Antworten zu machen. Auch unter anderem die Frage, die so einfach klingt, aber ich glaube, wo man auch viel drüber nachdenken kann, was macht mich glücklich? Was ist denn deine Antwort heute auf diese Frage und war sie vor der Diagnose vielleicht anders? Was macht dich glücklich, Martin?
Ich bin ein Mensch, der sehr lange Zeit durch sein Leben gegangen ist und einfach gemacht hat. Fechten, Leistungssport, okay, da hast du ein Ziel. Studium, okay, Ziel. Kinder bekommen, okay, das musst du abarbeiten. Beziehung, wo musst du gut führen, okay. Und was ich da selber für mich nicht gut gemacht habe, war bei mir sein. Macht mich das gerade glücklich, was ich gerade mache? Was macht mich glücklich? Macht mich das jetzt bloß glücklich, weil ich eine Erinnerung dran habe, was es mich mal glücklich gemacht hat? In der Psychotherapie habe ich mich auch mehr herauskristallisiert und auch durch diese enorme Pause, die ich da hatte für mein Leben. Nummer eins, Freundschaften machen mich glücklich. Also mich einfach halt auf Freundschaften verlassen zu können. Mich macht es glücklich, arbeiten zu gehen. Und was ich jetzt in der letzten Zeit, im letzten Jahr für mich ganz stark festgestellt habe, mein Konsumverhalten ist unglaublich runtergegangen. Ich bin ein absoluter Technik-Nerd und habe das aber halt nicht auf Null gefahren, aber ich kaufe mir jetzt nicht mehr den neuesten Schnickschnack. Ich überlege dann manchmal doch mal zweimal, dreimal mehr, packe mir das in den Warenkorb rein und lasse es dann drinnen liegen erstmal und kaufe das erst 2 Wochen später oder auch gar nicht mehr, weil ich das Bedürfnis gar nicht mehr habe. Ich freue mich einfach an so ein Ding. Ich wohne jetzt hier in Berlin, ist jetzt nicht so bekannt für seine tollen Ausflugsziele in Sachen Umwelt und Natur, aber ich habe hier in der Nähe halt die Rummelsburger Bucht, 10 Minuten weg, wohne hier aber halt in so einem normalen Bezirk einfach, aber ich muss bloß 10 Minuten rüberlaufen, hab das Wasser, hab dann da Sonnenschein, Regen, sonst was an dem Tag. Nebenan ist noch ein Eisladen, wo ich mir denke, verdammt, das ist schön. Ne? Und da freue mich einfach da dran oder freue mich dran, dass ich mit dem normalen Deutschland-Ticket einfach mal 3 Stationen aus Berlin rausfahre, an den See fahre mit meinen Kindern und sage, schön hier. So, bin jetzt 3 Stunden hier, habe heute 10 € ausgegeben und bin immer noch glücklich, weil ich mir zu Hause alle Brote geschmiert habe. Und bin nicht traurig, weil ich mir unterwegs jetzt nicht nochmal mit allen Kindern essen war und 150 € nicht ausgeben konnte. Mhm. Ich bin da einfach zufriedener geworden mit den Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Ja.
Ja, und vielleicht auch die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich im Leben? Ja, und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man irgendwann auch hinkommt und merkt, eigentlich, was wir alle schon haben, ne? Und wie reich wir in dem Sinne schon sind. Es muss nicht immer das Geld sein, was uns reich macht. Oder in erster Linie ist es das ja gar nicht. Mhm. Die Dinge, die uns reich machen und die uns glücklich machen und die wir brauchen, sind ja in der Regel andere Dinge. Ja.
Aber ich will allen sagen, ich kann hier vielleicht auch vom hohen Ross reden. Ich verdiene ziemlich gut. Ich habe eine günstige Wohnung, ein gutes Umfeld. Also um solche Dinge brauche ich mir zum Beispiel keine Sorgen machen. Ich weiß, dass es anderen anders geht. Ich bin jetzt Anfang 40. Wenn ich vielleicht mit Mitte 50 dann Frührentner bin, warum auch immer, ich mache mir tierische Sorgen darüber, wie ich das finanziell alles hier stemmen soll. Ne? Also, aber jetzt momentan mein aktueller Stand ist, ich bin einfach zufrieden, so wie es ist und hinterfrage auch bei ganz vielen Leuten, macht dich das jetzt glücklich, dass du halt auf die Malediven fliegst 2 Wochen lang und dort irgendwie in einem geilen Resort bist? Mhm. Also es ist ein sehr schöner Urlaub, da brauchen wir nicht drüber reden. Also mich würde es nicht glücklicher machen, ich fahre zurzeit mit meinen Kindern in einen Campingurlaub in einem 80 € Zelt und wir haben natürlich ein bisschen viel TÜNF dabei und so, aber das sind halt im Verhältnis dazu mega günstige Urlaube, was, glaube ich, ein Bruchteil bloß davon kostet. Ich bin damit zufrieden. Ich brauche da nicht mehr. Ich brauche da nicht diesen Luxus obendrauf. Ich könnte ihn mir vielleicht sogar leisten. Ich will es einfach nicht, weil es mich nicht glücklicher macht.
Naja, auch so die Frage, ne? Macht mich das glücklicher als was anderes, ne? Und was brauche ich wirklich? Ja, sehr schön. Spannende Fragen, die wir bestimmt auch alle so mitnehmen können. Du hast ja jetzt viel auch von deinem beruflichen Leben gesprochen, vom sportlichen Leben. Natürlich auch schon Freunde, Familie ein bisschen anklingen lassen. Es ist eine Seite, im Job alles gut hinzukriegen, vielleicht auch Hobbys und so weiter, das, was wir gerne machen, auch nach unseren Wünschen zu gestalten. Aber so der Umgang mit der Erkrankung auch, mit Familie und Freunden, kann manchmal schon eine Herausforderung sein. Und wir können manchmal selber noch so positiv und offen mit der Erkrankung umgehen. Das heißt nicht, dass es für unsere Kinder, für unsere Partner, für unsere Freunde ebenso leicht ist, ne? Wie ist denn das bei euch? Wie geht denn ihr als Familie der Erkrankung um? Ist das ein Thema oder ist das was, wo ihr sagt, das spielt gar nicht so eine Rolle bei uns?
Also ich bin damit in meinem Freundeskreis sehr direkt umgegangen, also habe das gleich überall rumgestreut, weil ich muss es dann auch loswerden für mich einfach selber. Ich kann es nicht für mich alleine behalten. Meine Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich, einfach wie auch mein Freundeskreis und nahe Verwandte auch damit umgegangen sind. Angefangen von, wir reden nicht mehr drüber, habe ich bei meinem Vater erlebt. Wir stehen uns irgendwie nah, aber irgendwie auch überhaupt gar nicht. Der hat mich danach noch nicht mal mehr gefragt, wie es mir geht damit, wo ich einfach auch natürlich mega enttäuscht bin. Dann natürlich andere, die dann einfach sehr viel nachfragen, wie geht's dir, was macht es gerade mit dir und so. Dann direkt bei meiner tollen Partnerin, die das extrem verunsichert hat. Ne?
Okay.
Die wollte bei mir nicht nachfragen. Ich war dann irgendwann natürlich auch stinkig und habe gemeint, meine Wahrnehmung war, sie hat überhaupt nicht nachgefragt, wie es mir damit geht. Was dann auch zu Konflikten bei uns in der Beziehung geführt hat. Also es war ein Teilaspekt. Und dann hat sie ja dann immer noch zu mir gemeint, Martin, ich mag gar nicht dran dann denken, weil was da kommt, das ist für mich so ungewiss. Und ich sehe ja, dass deine Hand da zittert und ich weiß so Pi mal Daumen, was passieren wird. Und es macht mir Angst. Macht mir schlichtweg Angst und ich will es verdrängen, ich will nicht drüber reden. Wir haben jetzt einen tollen Weg miteinander gefunden, ich finde sie mega, wie sie jetzt auf mich eingeht. Das heißt, wenn sie merkt, ich rede wieder mehr drüber, fragt sie auch mehr nach. Mit meinen Kindern gehe ich auch ganz offen um, also die merken ja, ich schlafe auf dem Sofa am Nachmittag regelmäßig. Da machen wir einfach unseren Witz drüber, ich erkläre denen das, erkläre denen auch, wovor ich Angst habe, dass ich halt irgendwann halt mich nicht mehr so gut bewegen kann. Die Große, die wird jetzt 13, die anderen beiden sind 10. Die können es verknusern und ich sehe das auch, mit Kindern kann man grundehrlich sein. Also das gehört halt mit zum Leben dazu und Kinder sind ja die am blickigsten sind von allen. Von daher verheimlichen wir da mehr als dämlich, muss ich ganz direkt sagen. Und auch meine ehemalige Lebenspartnerin, sprich die Mama der Kinder, wir haben ein sehr tolles Verhältnis miteinander. Also wir sind, soweit man das bei sowas sagen kann, im Guten auseinandergegangen, sodass ich da auch bei ihr eine starke Unterstützung wiederfinde. Genauso wie bei meinen Nachbarn. Dass ich weiß, ich habe ein soziales Umfeld, was für mich da ist. Ich muss natürlich aber mich auch drum kümmern, trotzdem, so wie man sich halt um andere Freundschaften auch kümmert. Ne? Und Ich kann auch nur jeden raten, auch wenn es der Neurologe vielleicht nicht aktiv macht, nehmt euren Partner, Eltern, Kinder, je nachdem, was sie verknusern können vielleicht vom Alter her, einfach mal mit zum Neurologen und macht mal ein offenes Gespräch. Wie geht's denen damit? Haben die Fragen vielleicht, was die Zukunft bringen wird mit jemandem, der Parkinson erkrankt wird? Weil die sind teilweise stärker betroffen als man selber und das greift die psychisch einfach genauso an. Wenn natürlich dann so krasse Themen zukommen mit Süchten, also sei es Hypersexualität oder Spielsucht, also alles, was so Medikamente und die Parkinson-Krankheit auslösen können, das betrifft einfach dann alle.
Ja.
Und dann geht man halt rein in die Co-Abhängigkeit, da sind die mittendrin, kann man da nicht außen vor lassen, ne?
Nee, ganz richtig. Also so eine chronische Erkrankung hat immer die ganze Familie. Und da sind alle betroffen und jeder geht auf seine Art damit um. Und das war auch für mich und uns hier ein Lernprozess auch zu verstehen. Und dass es auch okay ist, zu sagen, dass jeder anders damit umgehen darf. Es müssen nicht alle positiv, happy-clappy damit umgehen, wie ich es vielleicht an manchen Tagen schaffe. Was vielleicht aber auch für mich leichter ist, weil ich ja mich selber spüre. Ich weiß, wie es mir geht. Ich kann das selber einschätzen. Und ich glaube, Ängste können bei Angehörigen noch mal stärker sein, weil die ja eben nicht so diesen Zugriff haben auf, wie geht's denn meinem Partner jetzt wirklich? Und wie du das auch sagst, diese Angst vielleicht auch zu fragen oder vielleicht zu viel zu wissen oder den anderen dann vielleicht auch wieder traurig zu machen, indem man was nachfragt und da das Thema wieder aufzubringen. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, die richtige Balance zu finden. Trotzdem ist es, glaube ich, für uns auch immer wieder wichtig zu wissen, nur weil jemand nicht fragt oder nicht aktiv uns Hilfe anbietet, heißt das nicht, dass sie sich nicht um uns Gedanken machen, dass sie sich nicht Fragen stellen. Das darf man immer nicht gleichsetzen, sondern das Gefühl habe ich, der andere traut sich nicht zu fragen, dann erzähle ich ein bisschen was vom Tischtennis oder und dann merke ich, der andere traut sich jetzt auch mal eine Frage zu stellen oder drüber zu sprechen oder vielleicht auch nicht und dann denke ich, ist das auch gerade nicht so Thema. Man muss ja auch nicht den ganzen darüber Parkinson reden natürlich, aber da kommt, denke ich mal, uns auch immer eine Aufgabe zu, unsere Angehörigen da mitzunehmen. Also es heißt ja nicht nur, dass die nur für uns da sein müssen, sondern wir müssen genauso auch für die da sein. Und ich glaube,
das bleibt bestehen im Leben.
Das ist auf jeden Fall wichtig.
Nicht drüber reden ist das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, das stimmt. Das ist schon fast das Schlusswort. Martin, ich könnte dir noch 3 Stunden zuhören. Ich glaube, wir hätten auch noch für 3 Stunden Gesprächsthemen. Aber dann müssen wir mal eine Fortsetzung machen. Meine letzte Frage im Podcast ist immer, einerseits natürlich, du hast schon ganz viele tollen Input gegeben, aber wenn du vielleicht nochmal so eine Quintessenz aus dem ziehen könntest, was dir wichtig ist, jetzt mitzugeben. Was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ich möchte, dass Sie einfach nur wissen, Parkinson ist keine Enddiagnose, sondern nehmt es einfach als Wachrüttler dafür, was wollt ihr noch machen im Leben. Und das Leben ist einfach zu schön, um jetzt aufzuhören. Ne? Und das Leben stellt einem so viele tolle Möglichkeiten zur Verfügung und man muss es bloß greifen. Das müssen keine materiellen großen Dinge sein. Das kann einfach auch die Parkbank sein, wo einfach, wenn die Sonne so schön scheint wie zurzeit, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, frische Luft, Wärme, ist das schön heute. Dass man einfach sich bewusst macht, das Leben hat so viele Facetten, man muss sie bloß sehen wollen und sehen können und wahrnehmen. Das würde ich einfach gerne allen mitgeben, ja.
Ja, danke schön. Ich nehme jetzt das Bild von der Parkbank in der Sonne mit, gedanklich. Dankeschön, das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Martin, ich danke dir für deine tollen Gedanken, für deine Inspiration für unser Gespräch heute. Es war richtig toll. Alles Gute für dich.
Wünsche ich dir auch. Tschüss.
Tschüss. Ja, aus Martins Sicht ist die Krankheit Parkinson kein Hindernis, sondern ein Wachrüttler, sich jetzt darum zu kümmern, was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Es gibt ja diesen Spruch, wir alle bekommen 2 Leben geschenkt und das zweite beginnt, wenn wir begreifen, dass wir nur eines haben. Und schon im Vorgespräch blieben mir Martins Gedanken im Kopf zum Thema, was macht dich glücklich? Ich glaube, es ist eine dieser ganz besonderen Fragen im Leben, die wir uns täglich neu stellen können, weil die Antwort nicht selbstverständlich immer gleich ist. Und um eine ehrliche Antwort zu finden, müssen wir vor allem bei uns selbst bleiben. Ich wünsche dir daher heute viele gute Einsichten mit der Frage zum Glücklichsein. Keine Sorge, du musst die Frage nur für heute beantworten. Also, was macht dich heute glücklich? Und was immer als Antwort kommt, tu es einfach. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und bleib positiv.